Making of Der zweite Schlaf. Produktionsbericht von Susanne Schütz zum Hörspiel von Heinz Sommer. Nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Juli 2020. Nach dem ersten Lockdown, der im Frühjahr auch die Produktion von Hörspielen weitestgehend zum Stillstand gebracht hatte, können wir im Sommer unter Einhaltung von Hygienekonzepten wieder Hörspiele produzieren. Der Stoff des Hörspiels Der zweite Schlaf, eine düstere Zukunftsvision, in der unsere gegenwärtige Zivilisation durch eine Apokalypse wieder ins Mittelalter zurückgeworfen wird, scheint sich bewusst auf das Ereignis der Corona-Pandemie zu beziehen. Tatsächlich lag der Wahl der Thematik aber ein anderes Ereignis zugrunde, wie mir Regisseur Leonhard Koppelmann in einer Aufnahmepause erzählt.
Wie kam es dazu? Also ein bisschen ist der Stoff über eine ganz andere Katastrophe zu uns gekommen, nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit gab es ein Serverproblem in Frankfurt und Umgebung, bei dem zentrale städtische Server zusammengebrochen sind.
Randale in der Kfz-Zulassungsstelle. Chaos nach IT-Ausfall. Titelt die Frankfurter Neue Presse am 21.12.2019. Sämtliche IT-Systeme der Stadt Frankfurt seien damals ausgefallen, was in der Zulassungsstelle für so viel Unmut bei den Wartenden führte, dass die Polizei gerufen werden musste.
Das passierte innerhalb eines Tages und war eine kleine Notiz, aber doch mit großer Wirkung, weil wenn ein so vergleichsweise kleines Ereignis eine solche Folge nach sich zieht, dann möchte man sich nicht vorstellen, was ist, wenn, sagen wir, eine größere Servereinheit zusammenbricht oder ein Netzknoten nicht funktioniert und plötzlich also weder Ampeln noch das Notrufsystem noch irgendwie das Banksystem, also letztendlich gar nichts mehr, was unseren Alltag bestimmt, funktioniert. Und wie die Menschen dann in Anarchie und Wahnsinn verfallen.
Ursache für den IT-Ausfall 2019 in Frankfurt war übrigens ein Computervirus.
Das war so ein bisschen der Anlass und das war vielleicht auch eine der Grundlagen für Der zweite Schlaf. Auf jeden Fall hat uns diese Problematik interessiert. Und dann kam, um es also sozusagen noch einmal zu verstärken, diesen Ansatz Corona dazu und ja auch für uns eine außergewöhnliche, also gesellschaftlich außergewöhnliche Situation, die diesen Stoff dann plötzlich nochmal ganz anders beglaubigt. Und insofern ist es vielleicht eine interessante Grundlage, über unser Jetzt nachzudenken und über die Notwendigkeiten und Möglichkeiten, die wir noch haben, um bestimmte Konflikte, Probleme, Katastrophen aufzuhalten.
Debatten um Katastrophenszenarien, das Ende unserer Zivilisation und des Planeten bestimmen unseren Alltag aber nicht erst seit Corona. Während wir vielleicht zunächst das Gefühl hatten, Corona lässt alle anderen Themen in den Hintergrund treten, scheint die Pandemie den Klimawandel und die Notwendigkeit einer Veränderung von Politik, Wirtschaft, ja des Menschen selbst nur zu unterstreichen. Mit der Schauspielerin Anna Thalbach und dem Schauspieler Martin Brambach habe ich nach einem langen Studiotag die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Wir haben das Gespräch nach draußen verlagert, um ein bisschen Sonne abzubekommen.
Ja, das ist also die Stimmung am Ende des dritten Aufnahmetages für das Hörspiel
ja.
Der zweite Schlaf.
Korrekt, Konfekt.
In was für einer Welt befinden wir uns da?
Na, wir finden uns in einer dystopischen Welt. Also einer Welt, einer Zukunft, die katastrophenbedingt unsere Zivilisation hat untergehen lassen. Und wir befinden uns in einer religiösen, düsteren Zukunft, wo der Klerus Macht hat, wo Fortschritt verboten ist, wo Forschung der Vergangenheit verboten ist. Sag mal, die Kirche das heimlich selber macht, so sich die Errungenschaften der Vergangenheit anzueignen. Und in einer mittelalterlichen Welt, die aber in der Zukunft spielt.
Das ist natürlich auch so ein Thema, womit sich die Menschheit immer wieder beschäftigt, also eben mit der Existenz der Apokalypse. Wir leben auch gerade in einer interessanten Zeit, wo man sich aufgrund des Klimawandels sich also mit dem Ende von verschiedenen Dingen durchaus beschäftigt und auch beschäftigen muss, weil es steht einfach an. Also es werden ja nicht nur Kriegsflüchtlinge auf uns zukommen, sondern auch Ressourcenflüchtlinge und das Land wird knapper. Es gibt jetzt schon Weltkarten, welche Küstenorte in 2050 sogar schon teilweise nicht mehr existieren. Wir reden natürlich von Venedig, wir reden von Amsterdam, von New York.
Wir lesen ganz Dänemark.
Ganz Dänemark. Also wir reden von sehr viel Land, was einfach nicht mehr existieren wird. Das heißt, dass wir sowieso in einer Zeit leben, wo sich die Verhältnisse ändern. Die Verhältnisse werden sich ja allein schon nach Corona ändern, weil sich da eine globale Wirtschaft neu sortiert. Zumindest sagt mir das mein praktischer Menschenverstand. Insofern sind alle Geschichten, die sich mit der Veränderung der Welt auseinandersetzen, erstmal relevant und sicherlich interessant.
Ich fand das ein wahnsinnig spannendes Buch, weil das ja auch an heute andockt. Also ganz aktuelle Bezüge mit Corona drin und mit Computerausfällen und eben ne, so Pandemien, Umweltkatastrophen und so. Und das wird ja auch konkret nochmal benannt, ne? So, dass das damals so in der Zeit, als das eben passiert ist, dass das auf der Tagesordnung stand und vielleicht passieren könnte. Und ich meine, das ist schon so ein bisschen, man fragt sich, das, wo geht das alles hin, was wir jetzt hier miteinander veranstalten. Dass man da so auf solche düsteren Zukunftsblicke kommt, das finde ich nicht verwunderlich.
Seht ihr, genau so ist es. Das Böse ist immer und überall. Also hütet euch.
Sir?
John Hancock hochwürden. Darf ich vorstellen, Lady Sarah Durston von Durston Court.
Sehr erfreut. Warum der Captain immer mein Haus mit meinem Namen im selben Atemzug nennen muss, will mir nicht in den Kopf. Manchmal glaube ich, dass er das für meinen vornehmlichen Reiz hält, dass ich eine vermeintliche Großgrundbesitzerin bin. Dabei ist Durston Court eigentlich pleite.
Ihr wisst sehr gut, dass das nicht stimmt, Milady. Ihr seid mir um eurer selbst willen lieb und teuer.
Ach was, Schmeichler. Sehr freundlich, dass ihr den langen Weg von Exeter bis zu unserer kleinen Kirche auf euch genommen habt, Hochwürden. Und das bei dem Wetter.
Bischof Richard Pole, Gottes Segen ruhe auf ihm, wünschte es. Mir war es eine Ehre und der Besuch wird mir immer in Erinnerung bleiben.
Schauplatz der düsteren Zukunftsvision ist das englische Dorf Ericket St. George in der Provinz Wessex. Der junge Priester Christopher Fairfax kommt mit einem kirchlichen Auftrag in den Ort. Schon bald begegnet er zwei entscheidenden Figuren des Dorflebens, gesprochen von Anna Thalbach und Martin Brambach.
Ich bin Sarah, Lady Durston. Mir gehört ein nicht unwesentliches Anwesen, nämlich Durston Court, auf dem allerlei Dinge versteckt sind.
Ja, und ich bin John Hancock. John Hancock, er wird auch mal bezeichnet als der Oligarch der Gegend, dieses kleinen Örtchens, in dem wir da sind. Also das heißt, er hat eine Weberei und er hat einen Steinbruch und er ist hinter Lady Durston her.
Und wir sind verlobt.
Wir sind verlobt,
wir
genau.
Wir haben uns ja einig. So,
Anna, wie würdest du deine Figur Sarah Durston beschreiben?
Oh, ich glaube, Sarah Durston ist eine selbstbewusste junge Frau, also sie ist 27 Jahre alt, die, glaube ich, sehr, sehr stark ist und sehr pragmatisch überlebensorientiert. Aber wahnsinnig abenteuerlustig, neugierig und sexuell aktiv.
Und der Hancock?
Der ist Unternehmer, der ist interessanterweise tiefgläubig, aber er verachtet die Kirche. Er kann die ganze Bibel auswendig. Der ist ein bisschen übergriffig.
Ich finde ihn prollig manchmal.
Ja, hat doch mal vielleicht mit meiner Darstellung zu tun. Was das hat mit mir zu tun. Ja, und der, es ist überraschend ein bisschen. Ich meine, der ist ein sehr eifersüchtiger und der wird am Anfang auch ein bisschen so als ein Bösewicht und Gegenspieler so aufgebaut. Und am Ende kriegt man aber mit, dass der ein ganz großes Herz hat.
Was passiert im Verlauf des Hörspiels mit euren Figuren?
Naja, die verknallt sich in den Priester.
Das ist aber nicht nett, dass du mich jetzt hier verpetzt, du es voll, die Leute. Jetzt kannst du ja denken, warum ich dich bescheiße.
Nee, kann ich überhaupt nicht verstehen. Nee, so ein,
mich da so vorflößt Typ.
Aber der ist auch viel jünger, der Priester ist jünger, ja. Ist attraktiv, der kann Kampfsport, so, der ist so eine Art Soldat.
Der sieht eigentlich aus wie Christian Slater in Umberto Ecos Name der Rose.
Ach, guck mal.
Hallo, Sarah, Liebe. Du hast doch hoffentlich nicht vergessen, dass wir heute gemeinsam Abendessen wollten.
Aber nein, natürlich nicht, Lieber. Es ist nur so, Hochwürden Fairfax ist auf einem Spaziergang hier vorbeigekommen und da habe ich ihm das Anwesen gezeigt. Hochwürden war sehr beeindruckt, nicht wahr?
Stimmt, genau. Guten Tag, Mr. Hancock.
Tag, Hochwürden. Also wie man von den Ruinen beeindruckt sein kann, weiß ich nicht. Und ich wähnte euch schon längst auf dem Weg zurück zum Bischof.
Es gibt noch einiges zu erledigen. Kirchengeschichten, ihr versteht.
Und da seid ihr hierher gekommen? Wegen Kirchengeschichten?
Der Priester Christopher Fairfax wird von Max Mauf gespielt. Am letzten Aufnahmetag sitzen wir zusammen im großen Saal des Hörspielstudios im Hessischen Rundfunk und sprechen über das Hörspiel.
Kannst du ein bisschen deine Rolle beschreiben, den Christopher Fairfax?
Das ist gar nicht so einfach, weil eigentlich ist es eine, glaube ich, relativ einfach gestrickte Figur, die so eine Anfangsanlage hat, dass er also junger, gläubiger, bisschen naiver Priester mit der Religion quasi im Rücken, fühlt sich ganz sicher und will quasi einen Auftrag der Exzellenz ausführen. Es geht darum, einen alten Priester zu bestatten und im Laufe des ganzen des Stückes merkt er natürlich immer mehr, dass sein Gott auch nur eine weitere Erzählung ist, die den Menschen nichts nützt. Und der dann zunehmend eigentlich an seinem Glauben krankt.
Lüge. Es ist alles Lüge. Brüder, Schwestern, betet, betet, dass euch die Augen geöffnet werden. Glaubt nicht länger an das, was euch die Fürsten der Kirche sagen. Traut ihnen nicht. Es ist alles Lug und Trug.
Während seines Aufenthalts in Etiquette beginnt der Priester selbst mit der von der Kirche verbotenen Altertumsforschung und findet heraus, was die frühere Zivilisation zu Fall brachte.
Das kam durch so eine, also ich glaube, durch große technologische Katastrophen kam es dazu. Also eigentlich im Endeffekt um so den Sturz des Internets. Also ich glaube, es geht vor allem, glaube ich, macht er das daran auf, dass das Internet irgendwie oder was auch immer, diese ganze Kommunikation, ganzes Internetwesen, Digitalisierung, Kommunikation ist zusammengebrochen. Und die Menschheit hat sich daraufhin völlig verloren und ist wieder in so einem ursprünglichen Zustand zurück, aus dem sie ja eigentlich gehofft hatte, entflohen zu sein für immer.
Neben dem Hauptschauplatz des Hörspiels, dem mittelalterlichen Etiquette, gibt es eine weitere Ebene. London unserer Zeit, in dem eine Krisensitzung der Regierung mit der Physikerin Paula Morgenstern abgehalten wird. Mit der Schauspielerin Judith Engel spreche ich über die Bedeutung dieser Figur.
Das war jetzt, glaube ich, unser 7. Aufnahmetag für das Hörspiel Der zweite Schlaf. Und nachdem wir uns eigentlich mehrere Tage im Mittelalter befunden haben, sind wir jetzt in einer anderen Zeit angekommen. Vielleicht kannst du mal beschreiben, in was für einer Szenerie befinden wir uns denn da jetzt, wo du eben auch mitspielst.
Also ich spiele eine Physikerin. Es ist im Stück die Vergangenheit, aber es ist im Grunde unsere Gegenwart, in der das spielt. Ja.
Und welche Rolle spielst du und wie würdest du sie beschreiben?
Na, sie wird im Stück einmal etwas verächtlich Cassandra genannt, aber im Grunde, finde ich, ist sie das. Also sie beschreibt alles, was zu einer Katastrophe führen kann oder in ihren Augen wird, wie Menschen auf der Welt leben.
Unsere Gesellschaft hat inzwischen ein Niveau der Differenziertheit erreicht, das uns auf einzigartige Weise für einen Kollaps anfällig macht. Und wir sind verwundbar. Vor allem unsere digitale Vernetzung ist eine Achillesferse. Ob nun ein offener oder verdeckter Cyberwar, eine ungewöhnliche Sonnenaktivität oder ein Computervirus. Alles könnte uns binnen eines Momentes den Todesstoß versetzen.
Die Figur Paula Morgenstern beschreibt im Hörspiel die Probleme unserer Zeit. Klimawandel, Ressourcenknappheit, die digitale Vernetzung, die viele Bereiche unserer Gesellschaft angreifbar macht. Die Expertenmeinungen, die im Hörspiel verwendet werden, stammen von tatsächlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit denen der Regisseur Leonhard Koppelmann und ich über verschiedene Katastrophenszenarien gesprochen haben.
Hallo, hier ist Susanne Schütz.
Grüße Sie, schön, dass es geklappt hat.
Vom Wiener Zukunftsforscher Tristan Hawkes erfahre ich, was aus seiner Sicht das Wichtigste ist, das unsere Gesellschaft meistern muss.
Ja, das größte Problem, das ich momentan sehe, das eben zu einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenbruch führen könnte, ist eigentlich den Diskurs und die Problematik über die Frage der Information. Also wer hat die Deutungsmacht, wer hat Recht, gibt es eine gemeinsame Wahrheit oder kann man alles eigentlich immer endlos, ja, also in einzelne kleine Teile zerlegen, bis irgendwie die gesamte Welt keinen Sinn mehr macht. Und das sehen wir ja im Netz doch sehr stark, natürlich vor allem auf den sozialen Medien, aber natürlich auch auf Google und so weiter. Meinungsdissens ist zu einem gewissen Grad natürlich sehr gut für den gesellschaftlichen Diskurs, aber nicht, wenn er mit dem Ziel praktiziert wird, einfach nur Lager zu bilden. Und das merken wir ja jetzt sehr stark in den ganzen Verschwörungstheorien, die nochmal rauskommen. Kurzum müsste man sagen, dass einfach die Welt und das, was wir über die Welt wissen, auch durch die Wissenschaft wissen, immer komplexer und für viele Leute eben auch komplizierter wird und sich die Menschen dann nach einfachen Antworten sehnen. Und diejenigen, die ihnen diese leichten Antworten geben, die haben natürlich leichtes Spiel. Nur das Problem ist natürlich, auf die schwierigen Fragen unserer Zeit gibt es keine leichten Antworten. Und das heißt, egal welche Krise dann eigentlich auch kommen mag, wenn der Diskurs nicht funktioniert und wenn wir nicht den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt zuhören, dann könnten wir so etwas wie Global Warming ganz einfach vergurken. Also insofern sehe ich über diesen ganzen verschiedenen möglichen Krisen die große Frage des gesamtgesellschaftlichen Diskurses und wie wir den in Zukunft hinkriegen. Eigentlich brauchen wir so etwas wie eine Digital-UN. Man gründet eine Institution, die sich eben global damit auseinandersetzt. Weil für manche Teilbereiche haben wir das ja bereits. Also jetzt zum Beispiel die Gesundheitsorganisation für Fragen der Gesundheit oder die UN und die NATO für Fragen des Konflikts. Und immer mehr in Zukunft des menschlichen und des gesellschaftlichen, des globalen Konflikts wird sich im Netz abspielen. Und dafür brauchen wir eine Institution, die sich damit befasst, Spielregeln festsetzt und diese im Notfall dann auch durchsetzt, wenn es eben Leute gibt, die sich stark dagegen stellen.
Die Interviews, die wir mit unseren realen Experten und Wissenschaftlerinnen geführt haben, werden im Hörspiel als Tonaufnahmen von der Figur Paula Morgenstern abgespielt. Dass diese Interviews telefonisch durchgeführt wurden, lag nicht nur an den Distanzen oder Kontaktbeschränkungen durch Corona. Der verrauschte Klang der Telefonaufnahmen bildet einen Kontrast zu den Schauspielerstimmen und erfüllt so auch einen stilistischen Zweck. Im Verlauf der Wortaufnahmen ergeben sich immer wieder Gespräche über die Parallelen unserer Gegenwart zum Stoff des Hörspiels. Eine Beobachtung von Judith Engel, die die Physikerin Paula Morgenstern spielt.
Mich hat dieser Stoff sehr, sehr bewegt, weil er so aktuell ist. Und ja, ich finde, wir haben das ja auch in der Corona-Zeit gesehen. Also auf der einen Seite sehe ich, habe ich plötzlich wieder Insekten gesehen, Schmetterlinge, Bienen zum ersten Mal. Gab es letztes Jahr gar nicht. Und ich vermute, das hat damit zu tun, dass so viele Flugzeuge vielleicht auf dem Boden geblieben sind. Und mit noch viel mehr Dingen wird es zu tun haben. Aber wir sprechen eigentlich immer nur über die wirtschaftlichen Folgen.
Eine der wenigen guten Folgen der Pandemie ist, das globale Herunterfahren der Wirtschaft und Mobilität hat im Jahr 2020 zu einem Rückgang der Treibhausgasemissionen geführt. Der Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2 wird als Hauptursache für den Klimawandel betrachtet. Von dem Meteorologen Peter Höppe wollte ich wissen, ob wir es schaffen können, den Klimawandel abzuwenden.
Nachdem ich mich jetzt schon Jahrzehnte mit dem Thema Klimawandel beschäftige, ist es schon sehr schwierig, hier noch optimistisch zu bleiben. Das Problem ist seit langem bekannt. Man weiß, was dagegen zu tun ist und dennoch ist das immer zäh. Selbst bei uns hier in Deutschland, wo wir uns ja schon lange vorgenommen haben, hier auch eine Vorreiterrolle zu haben, läuft das alles nicht immer so in idealer Weise. Wir erreichen unser Ziel des bis 2020 Gesetzes auch nur aufgrund der Corona-Krise, weil da der Energieverbrauch signifikant gesunken ist, sonst hätten wir unser Ziel schon verfehlt. Also hier muss auch mehr getan werden und das macht mich schon ein bisschen pessimistisch. Optimistisch macht mich, was bei der Jugend passiert ist in den letzten Jahren, die Fridays for Future Bewegung, die doch wesentlich mehr Druck nun auf die Politik macht. Und ich denke, das ist sehr hilfreich, um hier wirklich die Kurve noch zu kriegen.
Was mir in den Interviews mit unseren Expertinnen und Schauspielern immer wieder begegnet, ist die Tatsache, dass es uns an Wissen um den Zustand des Planeten und mögliche Maßnahmen, um Katastrophen einzudämmen, nicht mangelt. Aber dass der entscheidende Funke zum gemeinsamen Handeln fehlt.
Hallo.
Hallo Frau Schütz, hier ist Petra Bock.
Vielen Dank, ja, dass Sie dem Interview zugestimmt haben, trotz Geburtstag und Urlaub. Das ist sehr freundlich.
Aber ich möchte, so ein wichtiges Thema, da bin ich gern dabei.
Die Transformationsforscherin Dr. Petra Bock erklärt mir, wovon das menschliche Verhalten in Krisenzeiten geprägt ist und wie es sich ändern sollte.
das Denken unserer heutigen Zivilisation, das im letzten Klimawandel vor rund 12.000 Jahren entstanden ist, ist ein hierarchisches und konfrontatives. Das heißt, wir müssten, wenn wir so bleiben innerlich, wie wir sind heute, müssten wir damit rechnen, dass wir massive Konflikte, Kriege und Überlebenskämpfe erleben. Dass Menschen versuchen, gegen andere zu überleben, Hierarchien aufzubauen, auch neue Hierarchien, indem wieder stärkere, schwächere ausbeuten und von den wichtigen und knappen Nahrungsmitteln und Wasser fernhalten. Wir hätten wirklich neue Verteilungskämpfe auf der Erde und sie könnten sich anders entwickeln, zum Nachteil zum Beispiel Europas, weil Europa eine Gesellschaft ist, die altert, die schwächer wird und möglicherweise weniger Möglichkeiten hat, in einem solchen Szenario sich gut zu halten.
Und was sind aus Ihrer Perspektive Maßnahmen, die wir dagegen dringend unternehmen sollten?
Ich meine, wie viele andere Experten, dass der Klimawandel nicht mehr zu kontrollieren ist. Wir können sicher viel machen, aber er kommt, er ist schon in Gang gesetzt. Was wir aber ändern können, ist unser Denken, unsere Haltung zueinander und zum Leben. Und ich glaube, ohne einen sehr tiefgreifenden inneren Wandel, wo wir neue Perspektiven aufbauen und nach neuen Paradigmen unsere Handlungsstrategien ausrichten, die diesmal konsequent lebensfreundlich, kooperativ und netzwerkartig sein müssen, werden wir diese Herausforderungen nicht bestehen.
In unserem Hörspiel können die Menschen die Herausforderungen ihrer Zeit nicht bestehen und fallen durch eine plötzliche Katastrophe zurück ins Mittelalter, in dem die Kirche zwar Halt verspricht, aber jegliche Weiterentwicklung unterdrückt. Dazu Max Mauf, der den Priester Christopher Fairfax spielt.
Und jetzt ist wieder alles genauso grausam und schrecklich und stinkend, wie das Mittelalter war. Und die Religion ist zurück in aller Kraft.
Hältst du so eine Katastrophe für möglich?
Ich halte jede Menge Katastrophen für möglich. Also gerade diese Katastrophe des Zusammenbruchs von Kommunikation und damit ja auch irgendwie Banken und allem anderen Möglichen, was so dazugehört, ist schon irgendwie auf jeden Fall ein realistisches Szenario, dass dann doch wieder das Christentum zu so einer alten Macht erstarkt. Das halte ich für deutlich unrealistischer.
Anna Thalbach und Martin Brambach. Im Hörspiel Sarah Durston und Captain Hancock.
Wie seht ihr die Rolle von Religion und Kirche in Krisenzeiten? Ist das für euch was Relevantes?
Ich habe mich sehr viel mit Religion auseinandergesetzt. Ich finde Religion an sich wahnsinnig spannend. Ich habe keine Religion gefunden, in der mir die Rolle der Frau gefällt oder wo ich mich damit identifizieren kann. Glaube an sich als Strukturierung einer Gesellschaft kann ich total nachvollziehen. Das ist ja oftmals auch einfach ein moralischer Kompass oder ein ganz pragmatischer Kompass. Sobald aber Religion eben stigmatisiert, dogmatisiert, einschränkt, ist das für mich nicht relevant. Nein. Also ich finde aber Glauben, Auseinandersetzung mit Tod und Leben und Zusammenhängen und der Überprüfung der eigenen Ethik, den Einklang mit der Natur. Wenn das Religion beinhaltet, dann ist das für mich ein absolut nachvollziehbares Ding.
Ja, ich finde dann, um da einen drauf zu setzen, ich finde auch, dass das Ganze doch sehr viel größer ist als wir. Dafür finde ich Religion gut. Und ich merke, dass so in meinem persönlichen Umfeld, das ist doch also für so Dinge, die wirklich wichtig sind, die Gesellschaft zusammenhalten. Ne? So
das
wie,
ja.
Also ob das ist das Kinderhospiz, ob das ist Armenspeisung und.
Dass
da sehr, gibt sehr viele ganz toll engagierte Leute und die meisten von denen oder viele haben einen Glauben oder haben mit der Kirche zu tun. Also so, es gibt sozusagen auch die gute Seite. Auf der anderen Seite hat die Kirche sich natürlich
auch wahnsinnig viele Leute, die keiner Kirche anhören und wahnsinnig
das ist bei mir in der Ecke, wo ich wohne,
hilfreich sind.
Also, so, da gibt's viele,
ich finde,
die sind so, ja.
Ich persönlich brauche diesen Verein nicht.
Nee.
Mir schließt
nee.
Auch dieser Verein Kirche zu viel aus, nach wie vor. Also ob das die katholische Kirche ist, wie die mit Schwulen umgehen, wie die mit Abtreibung umgehen, wie die mit Sexualität
ja.
umgehen, finde ich nicht richtig.
Ja,
nicht gemein persönliches Empfinden.
Ja, die haben ja nun aber auch keine schöne Vergangenheit.
So, also, wie auch immer
sagen,
man
das
beim Buddhismus kommt die Frau auch nicht besonders gut bei weg. Also da musst du erst mal sowieso als Mann wiedergeboren werden beim Hinduismus, bevor du überhaupt die Erleuchtung
aber
erlangst.
Buddha hat er nicht gesagt, dass auch Frauen sozusagen
Führerinnen
sein können?
Das hat er so nicht konkret gesagt. Und konkret erleuchtet wirst du nicht als Frau.
Ach so, ja stimmt.
Anna Thalbach leitet hier ein weiteres Themenfeld ein, das bei der Realisation dieses Hörspiels auch eine Rolle spielte. Die Gleichverteilung von Frauen- und Männerfiguren. In der Romanvorlage von Robert Harris kommen fast ausschließlich Männerfiguren vor. In der Hörspielfassung werden einige dieser Figuren von Schauspielerinnen interpretiert. Dazu ein kleiner Eindruck von der Leseprobe mit Mechthild Grossmann, Max Mauff und Regisseur Leonhard Koppelmann.
Jetzt erstmal nach all meinem Geplapper eine Frage: Warum haben Sie das mit einer Frau besetzt? Also ich gehe mal davon aus.
Also, Sie sind gar kein...
Was?
Nein, ich bin ja. Ich glaube, wir dürfen uns da langsam Gedanken zu machen, warum wir irgendwie, also...
Oder soll ich einen Mann spielen?
Nein.
Also ich weiß auch gar nicht, was der unter... Also, wenn ich sprechen würde, klar, ich kann ihn noch hier irgendwie so anlegen. Aber das würde ich nicht machen.
Also ich meine, es sind ja zwei. Also auch Quike ist mit Fritzi Haber.
Quike heißt er. Ich war mir nicht sicher, wie das ausgesprochen wird. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Quike, richtig.
Mit Fritzi Haberland besetzt. Und,
Mechthild Grossmann und Fritzi Haberland spielen Männerfiguren. Was das für die schauspielerische Arbeit bedeutet, beschreibt Fritzi Haberland.
Ich spiele Oliver Quike. Und Oliver Quike ist der Sekretär von Shadwell. Und das sind so Altertumsforscher, die halt in diese Welt, die eben da irgendwann zerstört wurde, nämlich unsere jetzige Welt, erforschen wollen. Das ist aber nicht ganz erlaubt, weil die Kirche verbietet diese Forschung und sie dürfen das jetzt nur weitermachen als Warnung für diese Zukunftswelt, damit das eben nicht nochmal passiert. Und das ist so kompliziert, dass man es, glaube ich, niemals versteht. Oh Gott.
Jetzt ist ja Oliver Quike eigentlich eine männliche Figur. Was hat dich daran interessiert, die zu sprechen, zu spielen?
Also ich gebe zu, dass ich im ersten Moment etwas irritiert war und dann aber auch so getan habe, als wäre das völlig normal, dass ich nämlich jede Rolle sprechen könnte. Und das hat mir dann sehr gut gefallen, dass das... Dass ich mir darüber eigentlich gar keine Gedanken mehr mache, sondern nur wirklich versuche herauszufinden, was ist das für ein Charakter, was für eine Seele und wie kann ich der Leben einhauchen. Und ich muss sagen, dass so ein männliches Arschloch durchaus auch mal sehr spaßig war zu interpretieren.
Genau, diese Selbstverständlichkeit, das finde ich ist absolut, und das ging mir während des Hörens so, dass ich irgendwann vergessen habe, dass du das machst,
ja.
Sondern das ist Oliver Quike.
Ja,
und das
genau.
Das ist, genau dahin müssen wir eigentlich.
Ja, super. Das ist toll, finde ich auch, richtig toll.
Mechthild Grossmann über ihre Rolle des Nicholas Chadwell.
Das ist ein sogenannter Altertumsforscher, der sich also für das interessiert, was vor der Apokalypse stattfand, und das ist verboten. Weil, wie das schon öfter war, hat die Kirche auch die Macht übernommen. Und alles, was früher war, ist sündig. Und man bewegt sich also auf einem sehr schmalen Informationsstand. Also man wird auch gezielt dumm gehalten. Den Herrn, den ich da spreche, den Herrn Chadwell, der interessiert sich schon dafür, wie das alles gekommen ist. Und versucht auch zu forschen, aber auch so, dass es mit der Kirche irgendwie okay geht. Hinzu kommt, dass natürlich die Mächtigen in der Kirche, die Bischöfe und solche Leute, zwar selber wissen wollen, was da war, aber natürlich darf das Volk das nicht wissen. Und Herr Chadwell versucht diesen Gang so sehr, sehr vorsichtig dass er weiter forschen kann und gleichzeitig nicht wieder als Ketzer gebrandmarkt oder hingerichtet werden soll, was schon mal der Fall war. Ihr glaubt nicht, was wir bei unseren Ausgrabungen alles gefunden haben. Die großen Massengräber entlang der Straßen. Dort liegen die Knochen wie Feldsteine herum. Tausende, Abertausende. Oliver Quike und ich haben abgeschrieben, was die Menschen in ihrer Not an die Wände der Kirchen gekritzelt haben. Es sind Botschaften der Not und des Elends. Sie suchten nach verschollenen Angehörigen oder wollten diesen mitteilen, wo sie sich befanden. Von denen, die die ersten großen Massaker überlebt haben, sind später noch unzählige verhungert. Und wer selbst das überlebt hat, konnte dann noch Opfer der in Wellen über das Land schwappenden Seuchen werden.
Mechthild Grossmann erzählt mir im Interview, welche Möglichkeiten das Genre Hörspiel Schauspielerinnen noch bietet.
Ich konnte auch als junges Mädchen, also oder junge Frau, wo ich ganz dünn war und dunkelhaarig und so, konnte ich eine kleine, fette Blonde spielen. Das ist doch toll. Also, einfach weil man mich nicht sieht. Oder ich habe also an sich die verrücktesten Sachen im Funk gemacht. Ich habe mal einen linken schwarzen Schnürstiefel gesprochen. Ich meine, wo kann man das? Wo kann man Schnürstiefel sein? Oder alle merkwürdigen schwangeren Kühe und merkwürdigen weisen Kamele. Also ich habe sehr viel schöne Sachen gesprochen im Hörfunk. Man kann sich, was man als Schauspielerin sehr selten kann, absolut lösen von der Optik. Das können Sie sonst weder auf dem Theater noch im Film noch ja, bei Hörbüchern. Sicher, was ja ähnlich ist, ja.
Die Hintergründe zu der Besetzung zweier männlicher Figuren mit Frauen erfahre ich nochmal ausführlich im Gespräch mit Leonhard Koppelmann.
Also es sind zwei Wissenschaftler im Mittelalter, die ich mit Frauen besetzt habe, die im Stück als Männer ausgewiesen sind. Aber aus dem Gedanken, dass diese Figuren eine so starke Typizität haben, dass da vielleicht eben auch ein klassisches Geschlechterrollenverhältnis aufzulösen ist und dass man sie mehr aus der Funktion denken kann. Also dass sie, sagen wir, ein bisschen zwiespältig sind beide, sie nicht sofort verortbar sind als Figuren und dass das vielleicht sogar in diesem Besetzungszugriff eben tatsächlich auch nochmal eine zusätzliche Wirklichkeit bekommt. Dazu ist das Problem, das wir, glaube ich, in ganz vielen Stücken haben, keine Parität, nicht mal eine annähernde Rollenparität zwischen männlichen und weiblich besetzten Rollen zu haben. Also auch da machen wir uns natürlich inzwischen einen Gedanken. Und das ist dann natürlich ein ganz leichter Zugriff, aus einem Premierminister eine Premierministerin zu machen und aus dem Chefwissenschaftler eine Wissenschaftlerin. Also das ist ein leichter und einfacher Zugriff, um etwas mehr Gleichheit herzustellen. Der andere eben, sagen wir, auch sich über die Geschlechterzuschreibung hinwegzusetzen und es trotzdem so zu belassen, ist ein Versuch einfach, ob das nicht sich aus den Rollen erzählt. Und das ist für mich eigentlich der spannendere Versuch und glaube auch ein Konzept, mit dem man dann, wenn das trägt, eben auch weiterarbeiten kann, dass man sich nicht so sehr fragt, wer das spricht, sondern wie es oder wie sie es spricht. Und dass das, glaube ich, die größere Wahrheit ist.
Gut. Ihr müsst wissen, ich war verheiratet. Drüben, in Nezakam. Mein Mann starb, dann wurde mir die Stellung hier vermittelt. Eines Nachts ist der Pfarrer an mein Bett gekommen. Wir beide wussten, das war Sünde. Aber versteht ihr, Hochwürden, ich war eine junge Witwe. Wir waren beide einsam und allein. Wir suchten Trost beieinander. Und irgendwann bemerkte ich dann, dass ich in anderen Umständen war.
Mrs. Butt, die Haushälterin des verstorbenen Priesters Lacey, wird im Hörspiel von der Schauspielerin Steffi Kühnert gesprochen. Wie würdest du die Mrs. Butt, die du ja sprichst, wie würdest du die Rolle beschreiben?
Naja, ich glaube, die hat eine ziemlich strenge Biografie. Also ich glaube nicht, dass es der so gut ging, weil sie ja früh Witwe geworden ist. Dann eben diese geheim zu haltende Geschichte mit dem Pfarrer, die Beziehung, die sie hatte, die sie nie wirklich ausleben kann. Der stirbt, sie kann auch nicht mal richtig um ihn trauern. Also es darf niemand wissen, sie kann nicht wirklich sagen, dass es ihre Tochter ist. Also und ist als Haushälterin dort angestellt. Also die muss ordentlich arbeiten und glaube ich, muss eine relativ zähe Person, die dann aber irgendwann auch mal rausbricht und ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten kann. Ne? Aber ich glaube, die hat sehr, sehr viel in sich hineingefressen. Das kann man vielleicht so sagen, ja.
Auch Steffi Kühnert findet in dem Hörspiel Parallelen zur Gegenwart.
Tja, das Verrückte ist ja für mich, als ich das gelesen habe, dass ich dachte, mein, das passt ja wie Faust aufs Auge zur Corona-Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden. Ne? Der Stopp-Knopf, der gedrückt wurde, ja, die Zeit wurde angehalten. Es ist ja so ein bisschen wie in einer anderen Zeit. Ne? Dieses, man hat sich auf ganz andere Dinge besinnen können auch. Wenn man irgendwo im Lockdown war, wie ich zum Beispiel auf dem Lande oder sowas mit der Technik, da gibt es nicht wirklich gutes Internet. Das heißt, man wird so zurückgeworfen, man macht so Dinge wieder, die man vorher nicht getan hat. Und das fand ich so ein bisschen, also hatte ich Parallelen, aber da bin ich vielleicht auch alleine.
Steffi Kühnert berichtet hier von einem einfacheren, nicht konsumorientierten Leben. Der Volkswirt Nico Pech nannte mir dies in unserem Gespräch als den notwendigen Faktor hin zu einer zukunftsorientierten Lebensweise.
Je reicher Menschen geworden sind und je bequemer sie geworden sind, desto tiefer ist natürlich der Fall, wenn plötzlich nicht mehr die Mittel vorhanden sind, ein bestimmtes Konsum- oder Bequemlichkeits- oder Mobilitätsniveau aufrechtzuerhalten. Das heißt also, aus einer psychologischen Perspektive können solche Menschen dann sehr panisch reagieren. Plünderungen, Überfälle oder auch andere Formen von Gewalt, die sind dann eben nicht mehr auszuschließen. Das heißt also, Menschen neigen dann dazu, nicht friedlich auf eine Situation zu reagieren, wenn sie verlernt haben, auf andere Weise diese Situation zu meistern. Stellen wir uns vor, Leute würden noch handwerklich geschickt sein, sie würden noch einen Garten haben, sie würden noch über Improvisationsgeschick auch verfügen, mit dem sie in der Lage sind, Engpässe zu bewältigen. Dann sind sie natürlich nicht gezwungen, durch unfriedliche Mittel zu reagieren auf eine Krise. Aber leider hat unser Bildungssystem und leider hat auch unsere Erziehung, leider haben die Medien, leider hat die Politik komplett versagt dabei, Menschen zukunftsfähig oder resilient leben zu lassen. Wir haben stattdessen Konsumhypochonder hervorgebracht. Das heißt, Menschen, die so abhängig davon sind, fremdversorgt zu werden von außen, dass genau dann, wenn diese Versorgung nicht stattfindet, für diese Menschen eine kaum zu meisternde Situation eintritt.
Was wären denn Ihrer Meinung nach Maßnahmen, um genau solche Szenarien verhindern zu können?
Um also gewaltsame Szenarien zu verhindern als Reaktion auf Krisen, die ins Haus stehen, müssen wir an den Lebensstilen, an den Lebensführungen der Menschen arbeiten. Das heißt Erziehung, Bildung, Politik und vor allem die Wirtschaft. Das alles muss so aufgebaut sein, dass Menschen wieder Selbstversorgungskompetenzen aufbauen können. Viele sprechen auch von sogenannter Resilienz, also Krisenrobustheit. Das alles sind Strategien, die im Moment vonnöten sind. Auch die Corona-Krise zeigt das ganz deutlich, dass also die Konsumabhängigkeit von Menschen natürlich immer verhindert, mit Krisen umgehen zu können.
Was meinen Sie, wie viel Zeit bleibt uns, um uns an solche Veränderungen anpassen zu müssen eigentlich? Ja?
Also da kann man jetzt nicht auf ein Jahr oder ein halbes Jahrzehnt genau eine Aussage treffen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man in einer Dimension von, sagen wir mal, 10 bis 20 Jahren rechnen muss. Wenn wir in den nächsten 10 Jahren nicht entscheidende Veränderungen herbeiführen, dann wird sich unsere Gesellschaft zwanghaft verändern.
So, wo fangen wir denn eigentlich an?
Erster Teil.
Wir haben im ersten Teil nur ein Solo mit dir.
Seite 25.
Es ist der letzte Aufnahmetag. Gleich sollen die gemeinsamen Szenen der Figuren Christopher Fairfax und Nicholas Shadwell aufgenommen werden. Bevor es richtig losgeht, treffen sich Max Mauff, Mechthild Grossmann und Leonhard Koppelmann zu einer weiteren Leseprobe.
Ja, soll die wirklich sehr rüpelhaft sein?
Ich muss mich ein bisschen erinnern, was ich die Spielpartner, die ja reagieren, habe ich ja schon aufgenommen. Mhm. Heißt vor allen Dingen Martin Brambach als Hancock, der irgendwie nochmal direkt interveniert. Es ist auf jeden Fall, also was Shadwell antreibt, ist natürlich eher, dass er die Lüge der Kirche hier nicht länger erträgt, also zu sagen.
Es ist nicht seine Art, so zu sprechen, im gesamten drei Teilen nicht.
Nein.
Dankeschön.
Ja.
Weil es ist sehr rübelhaft, ne?
Es dürfte, glaube ich, wir dürfen das also sowieso sprachlich so anpassen, wie es irgendwie für ihn richtig ist. Also deswegen würde ich eher von der Intention ausdenken. Heißt irgendwie, er will das nicht länger irgendwie stehen lassen, dass die da ist was anderes hinter. Lacey ist gestorben, weil er der Kirche in die Quere gekommen ist und Shadwell riskiert damit ja auch viel an dieser Stelle, also sich da zu offenbaren. Aber es ist offensichtlich ein tiefer Wunsch, irgendwie die Wahrheit ans Licht zu bringen. Also es reicht das Lügen.
Für ein Hörspiel wird normalerweise nicht wochenlang im Voraus geprobt. Die Schauspielerinnen und Schauspieler bereiten sich allein auf ihre Rollen vor. Wer ist die Figur? Was will sie erreichen? An welchem Ort befinden wir uns? Wie viele Personen spricht die Figur an? Diese und andere Faktoren müssen bedacht werden. gerade wenn eine Szene mehrmals aufgenommen werden muss, weil nicht alle Spielpartner anwesend sind. Es ist auch schon vor Corona vorgekommen, dass man Schauspieler einzeln aufgenommen hat. Nun ist es allerdings verstärkt der Fall und natürlich gilt auch im Hörspielstudio Mindestabstand.
Noch eine letzte Frage, was magst du denn speziell an der Hörspielarbeit? Du, die Arbeit mit Kollegen!
Im fertigen Hörspiel bemerkt man es nicht. Aber Fritzi Haberland wurde ganz allein aufgenommen. Ihr fehlte natürlich die Interaktion mit Kollegen. Trotzdem hat sie es geschafft, ihrer Figur Lebendigkeit zu verleihen.
Wie kommt ihr darauf?
Weil ihr offensichtlich wusstet, dass und wo man dort Heilkräuter findet.
Ach, Hochwürde. Diese armseligen Dörfer im Westen Englands gleichen sich doch wie ein Ei dem anderen. Aber ich weiß auch, worauf ihr eigentlich hinaus wollt. Ja, ihr habt recht. Ich war vor ewigen Zeiten hier schon mal. Am Teufelsstuhl, als ich den Turm gezeichnet habe. Für den euch bekannten Band der Altertümer. Aber da war ich nur ganz kurz in Edicott. Und ob Pfarrer Lacey schon da war, weiß ich nicht mehr.
Ihr seid wirklich sehr gewandt und scharfsinnig, Mr. Quaid.
Und ihr, Hochwürden, würdet, mit Verlaub, einen guten Inquisitor abgeben.
Was für sie das Besondere an der Hörspielarbeit ist, hat mir Fritzi Haberland dann aber doch noch erzählt.
Ich habe ja auch so viele so Hörbücher und so gemacht, aber das Tolle wirklich ist ja dieses Szenische, dieses Reduzierte auf die Stimme und dass man so eine lebendige Welt erschafft, ja, mit puren Dialogen, die aber dann ganz groß im Ohr ist. Und das macht mir wirklich total Spaß. Also ich mache Hörspiel wirklich super, super gerne, weil das so klein und fein ist. Der Raum ist hier so begrenzt, aber wir machen so was Großes und es ist eben so ein wirklich, das kann man wirklich unter Spaß verbuchen in meiner Arbeit, finde ich.
Anna Thalbach ist ebenfalls Hörspielfan und erklärt, was man als Schauspielerin bei der Hörspielarbeit beachten muss.
Also ich finde generell, das betrifft nicht nur das Hörspiel, sondern auch das Hörbuch, ich finde es handwerklich einfach eine schöne Aufgabe, ohne die visuellen Komponenten auszukommen und allein mittels Sprache den Leuten eben ein Kopfkino zu bereiten und die Leute zu motivieren, ihre eigenen Bilder zu finden für eine Geschichte. Das finde ich das Zauberhafte daran.
Das hast du jetzt wahnsinnig schön gesagt.
Also, dass dir einfach klar ist, dass es anders als beim Film, wo es um so eine Wannabe-Authentizität geht oder so eine Pseudo-Wahrhaftigkeit, wo zum Beispiel jetzt rein handwerklich, wo man eher dazu neigt, Sprache zu verschleifen, weil das eben umgangssprachlich ist. Also man muss einfach sich im Klaren sein, dass das die Leute hören und dass dir die Mimik fehlt. Das heißt, wenn da Wut steht, musst du das eben reinbringen und auch mit allen anderen Emotionen. Und das ist sozusagen der handwerkliche Aspekt da beim Hörspiel jetzt speziell.
Ja. Wow. Hört ihr uns?
Ja, wir hören euch. Wir und brauchen jetzt erstmal eine kleine Ansprechprobe. Genau.
Ja. Durch einen schrecklichen Unfall, dass ich nicht lache.
Nach der Leseprobe geht's ins Studio.
Bitte, bitte, liebe Schwestern und Brüder. Pfarrer Thomas Lacey, der im Alter von 56 Jahren durch einen schrecklichen Unfall aus dem Leben gerissen wurde. Sein Tod erinnert uns daran.
Unfall? Unfall? Unfall ist ja, falsch, schlicht und einfach
Teil,
falsch.
Ja. Seid ihr irgendwie 44, glaube ich.
Nein, ich werde nicht schweigen. Ihr alle hier, ihr solltet schweigen. Und die Wahrheit erkennen, die so klar vor euch allen liegt.
Meine Schwestern, Brüder, bitte, bitte besinnt euch doch des Ernstes unserer Zusammenkunft.
Wacht auf, bevor es zu spät ist.
Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden.
Gut. Wunderbar, so werden wir es gleich machen. Ihr dürft beide noch ein bisschen mehr annehmen, also ohne in die Lautstärke zu gehen, die Worte noch ein bisschen mehr über den Raum zu schicken, also die Entfernung ein bisschen mitzuspielen.
Wenn es gleich so lange Swadas gibt, dann muss ich mehr auf den Text gucken und ich weiß nicht, ob das Mikro dann nicht zu hoch hängt.
Dann komme ich nochmal.
Ursel kommt nochmal rein.
Bevor die Schauspieler mit ihren Szenen loslegen können, müssen die Mikrofone für die jeweilige Stimme richtig eingerichtet sein.
Ich fand den Klang eigentlich ziemlich gut gerade.
Ja, aber ich hatte jetzt auch immer nur einzelne Sätze.
kann Ihnen auch alternativ sowas anbieten.
Ja, gerne.
Die Toningenieurin und die Technikerin sind für die akustischen und technischen Aspekte verantwortlich, während der Regisseur die Arbeit der Schauspieler im Fokus hat. Meist werden mehrere Fassungen einer Szene aufgenommen, die sich in Haltung, Lautstärke oder Stimmung unterscheiden können.
Ja, so ist gut. Ja, ja.
Achso, Seite 44. Ich habe völlig verblättert. Ich bin nicht sortiert. So, dann würden wir gleich mal eine Aufnahme versuchen. Gib dafür eine Achtung.
Melanie, bist du bei uns? Ja.
Und es läuft.
Liebe Gemeinde, wir haben uns heute Morgen hier versammelt, um von
der größte Unterschied für mich ist eigentlich, dass ich beim Hörspiel immer dann doch nur auf Stimme reduziert bin. Das ist so, da fühle ich mich immer ein bisschen nackt. Da fehlen mir meine anderen so Fähigkeiten und Möglichkeiten vor allem auch. Deswegen habe ich davor immer so ein bisschen Schiss auch, weil ich dann merke, das ist, da komme ich genau in das rein, wo ich nur nach Stimme beurteilt werde und wo ich dann nicht auch immer auch so kaschieren kann. Gleichzeitig habe ich mir versucht, auch so einen sehr authentischen Sprech beizubehalten. Das ist im Hörspiel nicht immer ganz so einfach. Und der große Unterschied ist dann wirklich, dass ich wirklich nur so auf Stimme arbeite. Und das fühlt sich manchmal ein bisschen, fühle ich mich dann noch einsamer, als ich mich beim Film so fühle, wo es dann doch noch mehr ums auch Miteinander und um die Dynamik geht, obwohl es ja auch um das Hörspiel geht, aber ein bisschen weniger.
Und ändert sich dein Eindruck dann, wenn du das Resultat hörst, also wenn du dich dann selbst in der fertigen Produktion hören kannst?
Ja, absolut, weil das ist immer wie so ein Zaubertrick dann, wo ich dann so merke, hey, Wahnsinn, stimmt, das konnte ich mir alles gar nicht denken, was da noch so dazukommt. Und auf einmal wird es dann doch ein sehr vollständiges und vor allem so lebendiges Hören, was dann oft sich beim Sprechen dann sehr statisch manchmal anfühlt, wird dann auf einmal so ganz, ganz detailliert und schön.
Was Max Mauf als Zaubertrick bezeichnet, ist die Arbeit, die beginnt, wenn die Aufnahmen mit den Schauspielerinnen und Schauspielern beendet sind. Das Schneiden, Montieren und Mischen von Sprachaufnahmen, Geräuschen und Musik. Leonhard Koppelmann erzählt abschließend, welche klanglichen Entscheidungen beim Hörspiel Der zweite Schlaf zu treffen waren.
Wir haben es ja Gott sei Dank mit starken Signifikanten zu tun. Also wenn wir über, sagen wir, Mittelalter-Klischees sprechen, und wir arbeiten gerne ja akustisch mit Klischees, damit man eben sehr schnell eine Verortung, zeitliche Verortung oder ein Klima hat, in dem man sich bewegt. Und Mittelalter ist halt gleichbedeutend mit absoluter Technologieferne. Es gibt halt Pferde, viel Naturgeräusche, es regnet, es ist insgesamt ein bisschen stehengebliebene Zeit, aber vor allen Dingen eben die völlige Absenz von jeglichem technischem Geräusch ist eine der wesentlichen Klangebenen. Und dem entgegen halt eben 2022 haben wir einen ganz anderen Lärm, natürlich eben keine oder wenig Naturgeräusche und eben sehr viel Helikopter, überfliegende Flugzeuge, Straßenlärm, Hitze in einer anderen Form, also Lautstärke und Hitze. Und so sind dann doch zwei sehr unterschiedliche Klangsphären, die man erzählen kann und gegeneinander stellen kann. Und das ist viel eher, sagen wir, eine Aufgabe, das Time-Channeling, also wie kommt man aus einer Zeitebene in die anderen signifikant, in die andere und wieder zurück. Und das hat uns irgendwie ein bisschen beschäftigt und hoffe, dass wir eine akustisch interessante Lösung für den Zeittunnel gefunden haben.
Making of Der zweite Schlaf. Produktionsbericht von Susanne Schütz zum Hörspiel von Heinz Sommer. Nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris.